Allerhand, dachte Hendrik und klappte das Buch zu, um es einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Es handelte sich um ein ausgesprochen schmales Bändchen, in festen, leinenbezogenen Karton gebunden, mit einer Art Wappen mit einem schlichten Kreuz auf der Vorderseite und der Ziffer 1 auf dem Rücken, in Gold geprägt, das allerdings schon reichlich abgegriffen wirkte. Auf der Rückseite Reste eines Aufklebers. Collect Ott ließ sich noch entziffern. Auf dem Deckblatt stand unter dem Titel Band 1, weiter unten, gedruckt 1880. Sonst nichts. Kein Verlag, kein Autor, keine anderen Informationen. In der rechten unteren Ecke fand sich ein uralt aussehender handschriftlicher Vermerk. Zwei Zahlen. 21, 20. Das war nicht der Preis, oder? Hendrik schob sich an zwei staubigen Kartons vorbei und machte sich auf die Suche nach dem Antiquar. Der stand an dem Schreibtisch im vorderen Teil des Ladens und telefonierte gerade, in einem Schweizerdeutsch, von dem Hendrik kein Wort verstand. Er war ein gutes Stück jünger als Hendrik, Mitte 20 vielleicht, trug ein kleinkariertes, blassrosa Hemd mit einem abgewetzten Kragen, der ihm zu eng war, und hatte Pickel. Endlich beendete er das Gespräch, knallte den schwarzen Hörer auf das ebenfalls äußerst antiquarisch wirkende Telefon und fragte barsch:
Ja?
Das hier, sagte Hendrik und reichte ihm das Büchlein. Was soll das kosten?
Das steht immer auf dem...
Er hielt inne, das Buch in den Händen, bekam auf einmal große Augen.
Woher haben Sie das?
Das lag da hinten auf...
Das ist nicht zu verkaufen,
schnappte der Antiquar.
Das ist bereits für einen Kunden reserviert.
Er drückte das Buch an sich, als befürchte er, Hendrik könne es ihm entreißen, und machte eine ausholende Geste mit der freien Hand.
Bei den anderen Büchern steht der Preis auf dem Deckblatt, rechts oben mit Bleistift.
Damit ließ er Hendrik stehen und marschierte, das Buch an der Brust gesichert, zurück in den hinteren Ladenraum. Dort stand noch ein Schreibtisch, ein wurmstichiger Sekretär, über und über mit betagten Druckwerken vollgestapelt, wie jede freie Fläche in diesem Antiquariat. Hendrik folgte ihm, sah verdattert zu, wie der Mann aus einer überquellenden Schublade einen wattierten Briefumschlag zerrte, in den er das Buch hineinstopfte. In dem Moment klingelte erneut das Telefon. Der Antiquar gab einen Laut von sich, der wie »Schogä« klang, klatschte den Umschlag auf einen der Stapel und hastete wieder nach vorne. Hendrik fand den Gedanken, dass er nie im Leben erfahren sollte, wie die Geschichte um den Angelsachsen und dessen geheimnisvollen Stein weiterging, unerträglich, geradezu empörend, infam. Eine Ungerechtigkeit des Schicksals, die zum Himmel schrie. Das Telefonat wurde auf Französisch geführt. Hendrik verstand kein Wort. Aber es klang irgendwie, als würde es noch eine Weile dauern. Hendrik ging das Regal ab, zog ein Buch heraus, das dem im Umschlag in Größe und Farbe ähnelte. Braune, gotische Grammatik stand auf dem Rücken, auch in Gold geprägt, gedruckt in Halle, 1887. Harter, dunkelbrauner Leineneinband. Nicht identisch, aber ähnlich genug. Es waren nur drei rasche Schritte bis zum Schreibtisch, nur eine kühne Bewegung, das eine Buch herausziehen und in die Regenjacke zu stecken, das andere an seiner Stelle in den Umschlag zu schieben. Dann die Jacke zugezogen, damit das gestohlene Buch an seinem Platz blieb. Und los. Aber langsam. So, als wenn nichts wäre.
Auf Wiedersehen,
sagte Hendrik zu dem Antiquar im rosa Hemd. Der sah auf, ohne den Gruß zu erwidern, musterte ihn argwöhnisch, dem Hörer in seiner Hand lauschend. Hendrik spürte sein Herz bis in den Hals heraufschlagen, während er die bimmelnde Tür aufzog und die drei ausgetretenen Steinstufen hinauf auf die Straße nahm. Er war überzeugt, dass der Mann ihn gleich verfolgen würde. Nach einmal Umsteigen und weiteren 20 Minuten Fahrt kam er wieder zum Grand Vue au Lac, dem Vier-Sterne-Hotel, in dem das Anlegerseminar stattfinden würde. Anders, als er es erwartet hatte, hieß es nicht, sein Zimmer sei noch nicht bereit, sondern im Gegenteil.
Ihr Gepäck ist schon auf Ihrem Zimmer, aber wenn wir das mit dem Seminarraum vielleicht jetzt sofort erledigen könnten, bat die Frau von der Rezeption. Nachher wird es ein bisschen eng mit dem Personal.
Hendrik hielt das Buch im Innern seiner Jacke umklammert.
Ja, gut, gab er nach. Aber ich muss trotzdem vorher noch auf mein Zimmer, wenigstens ganz kurz.
Die Frau lächelte angespannt.
Dann schlage ich vor, unser Herr Zurbrück holt Sie gleich im Zimmer ab, ja?
Sie reichte ihm den Schlüssel, der an einem schweren, vergoldeten Anhänger befestigt war.
Zimmer 101 im ersten Stock.
Gut, ja«, stammelte Hendrik und kam sich überrumpelt vor. Er war noch nie in einem so luxuriösen Hotel gewesen, wurde die Furcht nicht los, unter den anderen Hotelgästen als Trampel aufzufallen. Die zwei Nächte hier kosteten fast so viel, wie Miriam und er monatlich an Miete zahlten. Unfassbar, dass sich manche Leute das wirklich leisten konnten. Keiner der Aufzüge wollte kommen, also nahm er die Treppe. Zimmer 101, das war gleich das erste Zimmer. Es stimmte, das Gepäck war da. Hendrik legte das gestohlene Buch auf den Schreibtisch, zog die Jacke aus, kramte die Seminarunterlagen aus dem Koffer und aus diesen die Checkliste, die er jetzt brauchen würde. Dann klopfte es schon. Er öffnete. Ein junger Mann in einer Livree in den Hausfarben stand vor der Tür.
»Ich soll Ihnen den Seminarraum...«
»Ja, alles klar«, sagte Hendrik hastig. »Ich komme.« Der diensteifrige junge Mann, bei dem es sich wohl um den angekündigten Herrn Zurbrück handelte, ging vorweg, in einem Tempo, dem Hendrik nur mit Mühe folgen konnte.
»Was die Ausstattung anbelangt, habe ich mich an das Fax gehalten, das mir Ihre Kollegin geschickt hat«,
erklärte er auf ihrem Weg durch die mit dicken Teppichen ausgelegten Flure.
»Frau von Steinheim, nicht wahr?«
»Steinfeld«, sagte Hendrik.
»Frau von Steinfeld«,
wiederholte der Junge und räusperte sich.
»Nüt für ungehört.«
Es schien ihm schrecklich unangenehm zu sein, sich falsch erinnert zu haben. Endlich der Seminarraum. Wow. Der sah eher aus wie ein Clubraum für Millionäre. Alle Wände in edlem Holz getäfelt, goldene Wandlampen, schwere gelbe Vorhänge, dazwischen ein Bilderbuchblick auf den Zürichsee. Hier zu stehen war, als schnuppere man mal eben ins wahre Leben hinein, schoss es Hendrik durch den Kopf. Was vermutlich auch so gedacht war. Das ideale Ambiente für ein Seminar, dessen Teilnehmer von Reichtum träumten.
»Da es nur 16 Personen sind«, erläuterte der eifrige Hotelangestellte, »erlaubt das, die Tische U-förmig aufzustellen. Ist Ihnen das recht? Ich kann es auch anders machen, kein Problem.«
»Nein, nein, das ist wunderbar so.« Das Anlegerseminar fand 4 bis 6 Mal pro Jahr statt, je nach Nachfrage. Und neben Zürich hatten sie noch Verträge mit Luxushotels in Antwerpen und Potsdam. Laut Ausschreibung diente das Seminar dem Ziel, den privaten Anleger sicherer und erfolgreicher in seinen Entscheidungen zu machen. Und auf den ersten Blick war es auch eine durchaus seriöse Sache. Im Lauf der 1,5 Tage würden sie die Vor- und Nachteile sowie das Prozedere sämtlicher Anlageformen durchgehen. Sparkonten, Festgeldanlagen, Termingelder, Obligationen, Rentenpapiere, Staatsanleihen, Aktien, Warentermingeschäfte, Fonds und so weiter. Und die vermittelten Informationen waren alle korrekt. Trotzdem war das Seminar so konzipiert, dass die Teilnehmer zu dem Schluss kommen mussten, mit Investmentfonds am besten zu fahren. Und zwar am allerbesten mit jenen, die Hendriks Firma WCM Trust Frankfurt selber auflegte und managte. Das Seminar diente also in erster Linie der Kundengewinnung und Kundenbindung und war deswegen rein kostendeckend kalkuliert. Hendriks Firma wollte nicht an den Seminaren verdienen, sondern an den dadurch angeregten Investments der Teilnehmer. Ob diese Rechnung auch diesmal aufgehen würde, stand in den Sternen. Denn es war das erste Mal, dass Hendrik dieses Seminar leitete. Es war sogar das erste Mal, dass er überhaupt ein Seminar leitete. Und er war sich ziemlich sicher, dass es gewaltig in die Hose gehen würde. Normalerweise war es Freifrau Silvia von Steinfeld, die diese Seminare hielt, oder besser gesagt, zelebrierte. Ihr Adel war zwar nur angeheiratet, nichtsdestotrotz wirkte sie beeindruckend aristokratisch, und von ihr als Kollegin zu sprechen, kam Hendrik geradezu blasphemisch vor. Genau genommen war sie auch gar keine Kollegin, sondern eine externe PR-Beraterin, die ausschließlich für diese Seminare engagiert wurde und vor allem dafür, so zu tun, als gehöre sie den obersten Rängen des WCM Trust an, dem inneren Zirkel, Gefilden also, in denen mit sicherer Hand Millionen verdient wurden. Doch nun war sie, mit knapp 40, noch einmal schwanger geworden und würde für 1,5 Jahre aussetzen. Warum man ausgerechnet ihn als Ersatz auserkoren hatte, war Hendrik ein Rätsel. Vermutlich war aber bloß niemand anders verfügbar gewesen. Die bevorstehende Einführung des Euro als Buchgeld zum Jahreswechsel 98/99 und die Entwicklungen am neuen Markt hielten alle in Atem.
»Das ging ja schnell«, meinte Hendrik,
faltete die Checkliste wieder zusammen und steckte sie ein. Er hatte erwartet, dass der Hotelangestellte ihn nun schnellstmöglich aus dem Raum komplimentieren würde, um seinen anderen Aufgaben nachgehen zu können,
Doch tatsächlich blieb er stehen, rieb nervös die Hände und fragte, Herr Buske, wenn ich mir vielleicht eine Bitte erlauben dürfte.
Hendrik nickte verdutzt. Ja?
Es ist so, begann der junge Mann zögernd, der laut goldenem Namensschild am Revers Michel hieß, dass ich auch ein bisschen in Aktien mache. Im kleinen Maßstab natürlich. Große Sprünge erlaubt mein Gehalt nicht. Andererseits bietet der neue Markt derzeit unerhörte Chancen. Kurz und gut, ob Sie vielleicht einen Tipp für mich hätten?
Ah, so war das. Mit derlei müsse er rechnen, hatte ihn die Steinfeld während ihres Briefings gewarnt und ihn auch gleich mit der Antwort versehen, die er darauf geben sollte.
Es geht in diesem Seminar nicht um Tipps, erklärte Hendrik also. Es macht wenig Sinn, auf einzelne Aktien einzugehen, denn es kommt ja immer auf die Situation an. Ziel des Seminars ist, dem Einzelnen das nötige Wissen und die Instrumente an die Hand zu geben, um seine Anlagen kompetent selber entscheiden zu können.
Ach so, ja, verstehe. Der junge Mann nickte enttäuscht. Er hatte eine schlecht vernähte Hasenscharte, sah Hendrik erst jetzt. Irgendwie rührte ihn das. Er hätte ihm durchaus gerne einen Tipp gegeben, bloß hatte er selber keinen. Mit Aktienhandel hatte er selber ja nichts zu tun. Sein Job waren die Kleinanleger. Leute, die ein paar tausend Mark anzulegen hatten und das Geld möglichst in WCM-Trustfonds stecken sollten. Er zögerte.
Was haben Sie denn so im Portfolio?
Der magere junge Mann zog den Kopf ein.
Nichts Besonderes. Dies und das? Ein paar Aktien von Bayer, Allianz, VW, Thyssen.
Klingt alles solide.
Ja, schon. Aber jetzt reden doch alle von diesem neuen Markt. Bloß ist der so schrecklich unübersichtlich.
Hendrik hatte eine Idee, wie er sich aus der Affäre ziehen konnte.
Passen Sie auf. Ich kann Ihnen eine Methode zeigen, mit der Sie die Entwicklung von Aktien besser verfolgen können, als mit den üblichen Charts, wenn Sie wollen.
Er sah in aufleuchtende Augen.
Oh ja, gern.
Also griff Hendrik nach Block und Kugelschreiber und erklärte ihm, wie man den Kursverlauf von Aktien nach der Point-and-Figure-Methode notierte und wie man Kauf- und Verkaufssignale aus der Darstellung herauslas. Die Methode war eigentlich uralt, aber kaum jemand benutzte sie heutzutage noch. Hendrik kannte sie aus einem amerikanischen Buch, das er in einem Antiquariat aufgestöbert hatte. Was ihn an seinen heutigen Besuch in einem Antiquariat denken ließ und an das Buch, das er gestohlen hatte, das jetzt einfach so in seinem Zimmer lag. Was, wenn jemand hineinging, solange er hier zu tun hatte? Mist, er hätte es zumindest in den Koffer stecken können.
Also, solange der Kurs fällt, tragen Sie untereinander das Zeichen O ein und solange der Kurs steigt, übereinander das Zeichen X, fasste er hastig zusammen. Und immer, wenn der Kurs die Richtung wechselt, fangen Sie eine neue Spalte an.
Der junge Mann nickte fasziniert.
Und so sieht ein Kaufsignal aus, fuhr Hendrik fort. Drei Säulen, die erste aufwärts, die zweite abwärts, aber nicht mehr Einheiten, als die vorige aufwärts gegangen ist. Und die dritte muss die erste um mindestens eine Einheit übersteigen.
Und ein Verkaufssignal wäre das gleiche, nur auf den Kopf gestellt,
begriff der junge Mann.
Genau.
Hendrik riss das Blatt ab, reichte es ihm. Der Angestellte nahm es ehrfürchtig entgegen, faltete es behutsam zusammen und steckte es ein, als wäre es eine Kostbarkeit.
»Vielen Dank«, sagte er. »Man merkt gleich, dass Sie ein Experte sind. Danke.«
»Wenn du wüsstest«, dachte Hendrik mutlos, lächelte tapfer und sagte, »keine Ursache.«